Jetzt machen wir Folgendes. Also, ich leite kurz ein, stelle euch beide vor als die neuen Sensationsstadträte.
Geh.
Nein, ich mache keinen Witz. Also, wir machen es halt hier ein bisschen lustig. Seid ihr soweit? Gut. Ja. Liebe Freundinnen, liebe Freunde vom Stadtrat aktuell, wieder eine neue Ausgabe. Wir wollen wieder berichten über das, was in der letzten Woche im Stadtrat geschehen ist. Letzte Woche waren drei Sitzungen, der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen. Das ist gemeinhin ein relativ wichtiger Ausschuss. Und der Kulturausschuss ist auch ein wichtiger Ausschuss. Ich bin in beiden Ausschüssen nicht, weil ich durfte nicht in die wichtigen Ausschüsse. Aber zwei neue Stadtratskollegen werden heute mit mir über das reden, was da passiert ist. Ich freue mich zunächst mal, dass die Bettina Simon da ist, die seit dieser Periode für die Brücke im Stadtrat sitzt, und dass der Florian Rottke da ist, der seit dieser Periode im Stadtrat sitzt. Beide sind noch mit richtig viel Elan dabei und bereiten sich wirklich immer toll vor. Also wirklich zwei tolle Kollegen, worüber ich mich sehr freue. Wir wollen es in der Reihenfolge der Sitzungen machen, die letzte Woche waren, und deshalb würde ich mit dem Planungsausschuss beginnen. Ich will in dem Zusammenhang, bevor ich den Flo was frage, auf eine Sache hinweisen, weil die in der Öffentlichkeit immer nicht richtig verstanden wird. Wir haben in jedem Planungsausschuss einen Tagesordnungspunkt, der heißt Vollzug der Baugesetze, Verzeichnis der im Amtsweg behandelten Baugesuche und Vorbescheide. Darüber hat es letzte Woche eine Diskussion gegeben, weil in diesem Ausschuss wird dem Stadtrat darüber berichtet, welche Bauvorhaben von Seiten der Verwaltung, also auf dem Verwaltungswege ohne Politik, genehmigungspflichtig oder ablehnungspflichtig waren. Es gibt nämlich Bauvorhaben, da gibt es nichts zu entscheiden. Darauf hat der jeweilige Bauwerber oder Eigentümer einer Maßnahme einen Rechtsanspruch. Und wenn man ihm das versagen würde, würde er vor jedem Verwaltungsgericht der Welt Recht kriegen. Und eines dieser Vorhaben, was dann strittig in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist, war das Vorhaben im Schlossturn und Taxis. Da gab es früher eine sogenannte Seniorenresidenz, also ein Alten- und Pflegeheim, im Übrigen ein sehr schönes. Klar, kann man sich vorstellen in den Räumlichkeiten. Der Betreiber konnte das aber dann aus finanziellen Gründen nicht mehr weiterführen und es fand sich auch kein neuer Betreiber. Also es ist in dem Fall nicht so, wie manche behauptet haben, dass das Fürstenhaus sich irgendwie bereichern wollte, sondern es fand sich kein neuer Betreiber, der gesucht worden war. Und deshalb wird das Fürstliche Haus die Räume jetzt umwidmen, und zwar zu Büroräumen und ich glaube auch ein Teil Wohnräume, das weiß ich aber jetzt nicht mehr genau, spielt aber auch keine Rolle. Darauf hat das Fürstliche Haus einen Rechtsanspruch und deshalb kann der Stadtrat diese Genehmigung gar nicht versagen, sondern er kann nur zur Kenntnis nehmen, dass die Verwaltung das genehmigen musste. Das steckt also dahinter. Und diesen Tagesordnungspunkt gibt es bei jeder Planungsausschusssitzung. Darüber gibt es dann im Regelfall auch keine Debatten, nur gelegentlich Nachfragen der Stadträte. Aber es ist an den Beschlüssen der Verwaltung nichts mehr zu ändern, weil es einen Rechtsanspruch gibt. So, das vorab. Flo, dann ging es um die Obermünsterstraße. Da ging es jetzt nicht um die Dinge, die wir uns dort wünschen, nämlich, dass man endlich den Verkehr rausnimmt und Leben in die Straße bringt, sondern es ging auch um das Thema Verkehr. Worum ging es genau?
Also eigentlich war es eine ganz, ganz kleine Vorlage und es ging um den Erlass der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Obermünsterstraße auf 30 km/h. Und an und für sich war es eher verwunderlich, dass das bisher noch nicht so war. Ich erinnere mich, dass ich selbst mal durchgefahren bin und mir dachte, als ich das 50er-Schild gesehen habe, mir dachte, das ist ja Blödsinn, weil an den Seiten parkieren die Autos und eigentlich passt gerade auch nur eine Spurrichtung durch und niemand mit Verstand würde damit mit 50 durchbrettern. Und insofern war das jetzt eigentlich eine notwendige Entscheidung und sozusagen die richtige Richtung. Interessant war es eigentlich nur dadurch, dass der Kollege Friedel im Dezember, glaube ich, einen Antrag in die Richtung gestellt hat und dass die Verwaltung das damals abgebügelt hat und ihn jetzt in ihrem Antrag, ohne ihn zu erwähnen, haben sie einfach quasi das Gleiche bloß im Beamtendeutsch nochmal selber beantragt. Und da hat sich ein bisschen Widerstand geregt im Kollegium. da war dann die Verwaltung kurz in Erklärungsnot und haben gesagt, ja, sie wollten sich jetzt nicht besonders darauf beziehen, aber sie haben das schon gewürdigt, dass es der Friede gewesen sei.
Genau. Okay, also das ist ja, gehört zum guten Ton eigentlich auch, dass wenn eine Kollegin oder ein Kollege irgendeine Initiative ergreift und später wird es dann umgesetzt, dass man es wenigstens erwähnt. Also der bahnbrechende Beschluss lautet jetzt, dass da, wo man sowieso nicht schneller fahren kann als 30, einfach die Schilder ausgetauscht werden. Bisschen kreativer sollte man mit der Obermünsterstraße umgehen, weil sonst diese Straße verloren ist. Deshalb haben wir von der Brücke immer gesagt, diese Straße sofort verkehrsfrei machen. Es geht nämlich an der Stelle auch, die parkenden Autos raus. Es gibt dort ein großes Parkhaus in unmittelbarer Nähe, ganz neu, am Petersweg. Und diese Straße ohne große bauliche Veränderungen einfach aufwerten mit, ja, mit Qualität, dass da auch auf der Straße was passieren kann mit Freisitzen etc. Dann ging es um das Thema Fahrradfahren in Regensburg und das ist auch ein spannendes Thema. Es hat ja diesen Bürgerentscheid gegeben und jetzt gibt es was Erfreuliches zu berichten, Flo.
Genau, es läuft unter dem Titel Fahrradfreundliches Regensburg und das wissen wir alle, die selber Fahrrad fahren, dass das so ein bisschen auch Wunsch ist und nicht nur eine Feststellung. Und da ging es jetzt im Prinzip um etliche Maßnahmen, die jetzt in 2020 umgesetzt wurden, ja, für ein fahrradfreundliches Regensburg. Und da geht es dann um verschiedene Abstellanlagen, die aufgestellt wurden, also diese klassischen Bügel, die in der Altstadt stehen, an verschiedenen Plätzen stehen, aber vorrangig in der Altstadt. Und da wurde eben zusammengefasst, wo die aufgestellt wurden und verschiedene Radwege neu und ausbauen und Instandsetzung. Also man kann auf jeden Fall sagen, da bewegt sich was, es geht was vorwärts und ja, wir hoffen auf das, was 2021 kommt.
Also die Stadt macht ernst damit, was in dem Bürgerentscheid gefordert worden ist und damals hat man den Bürgerentscheid ja mit einem Abhilfebeschluss entgegengekommen. Das heißt, der Bürgerentscheid wurde hinfällig, weil die Stadt beschlossen hat, wir machen die Maßnahmen eh. In dem Zusammenhang darf ich noch darauf hinweisen, dass wir von Seiten der Brücke-Fraktion jetzt einen Antrag eingebracht haben, dass die Stadt sich vermehrt auch um das Thema E-Bikes kümmert. Es gibt nämlich in dieser Stadt keine oder ganz, ganz wenige Ladestationen für E-Bikes und wir wollen, dass das Netz ausgebaut wird, sowohl für die, die als Touristen in der Stadt unterwegs sind, aber auch für die, die E-Bikes beispielsweise dafür nutzen, indem mit Lastenrädern irgendwas transportiert wird und sowas. Also die Infrastruktur dafür ist schlecht und die muss verbessert werden. Dann gab es noch ein paar kleinere Themen, die, glaube ich, jetzt nicht so bedeutend sind, aber zu einem Thema will ich dich noch was fragen, Flo. Es gab einen Antrag der Grünen in Bezug auf Berichterstattung zum städtischen Winterdienst. Da bin ich ja ein gebranntes Kind, was das Thema Winterdienst betrifft und deshalb da sehr sensibilisiert. Worum ging es denn da?
Na, die Grünen wollten im Wesentlichen weniger Salz im Winterdienst. Also das ist jetzt etwas plakativ formuliert. Im Endeffekt ging es darum, dass Bericht erstattet wird, wie Salz eingespart werden könnte. Das war das eine. Und das andere, wie Radwege priorisiert geräumt und gestreut werden könnten. Und die Vorlage war recht kurz. Daraufhin haben wir, man muss dazu sagen, das war, also wir haben es jetzt schon ein bisschen abgekürzt. Zu dem Zeitpunkt haben wir circa 4 Stunden schon getagt. Und dann hat der Dr. Herr, das ist der Amtsleiter, jetzt musst du mir helfen, von?
Des Amtes für Abfallentsorgung, Fuhrpark, Winterdienst, Straßenreinigung.
Genau, er macht einiges auf jeden Fall. Und der hat diesen Antrag der Grünen sehr, sehr spannenden und ausführlichen, einer ausführlichen Präsentation, die selbst eben nach 4 Stunden noch interessant war anzusehen, über die Arbeit des städtischen Winterdienstes und wo die Schwierigkeiten liegen. Das ist immer auch also zu gleichen Teilen um Sicherheit, Umweltschutz und ökonomische Belange geht, also dass die Stadt nicht zu viel Geld für Salz ausgibt zum Beispiel. Und dass das halt ein Dreieck ist, wo man immer versucht, die richtige Balance zwischen allen Teilen zu finden. Und das war sehr spannend, das zu sehen. Ich glaube, das ging allen Kollegen so, dass sie gesagt haben, dass der Herr sein Amt im Griff hat und dass man wirklich das Gefühl hat, dass er in alle Richtungen vorsichtig arbeitet. Und deswegen waren auch die Grünen sehr zufrieden mit diesem Bericht auf ihren Antrag.
Das freut mich sehr, weil es gab ja mal diesen, von dem viele behauptet haben, es sei ein Katastrophenwinter. Das war der Winter von 2010 auf 2011. Damals war ich Bürgermeister und für dieses Amt zuständig. Und es hat geschneit wie irr. Und wir hatten kein Salz mehr. In ganz Europa gab es kein Salz mehr. Die Salzpreise haben sich verzehnfacht. Also viele haben da richtig viel versucht, Geschäfte zu machen. Und viele Menschen in der Stadt sind damit sehr gelassen umgegangen, was mich sehr gefreut hat. Aber aufgehetzt durch einige Politiker, war damals natürlich die CSU, hat es damals viel Ärger gegeben. Ein Landtagsabgeordneter, der jetzt diese Woche auch gelegentlich in der Zeitung stand, hat sich damals aufgeführt wie verrückt. Und deshalb will ich bei dieser Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, die Winterdienstpflicht der Stadt Regensburg ist kategorisiert in unterschiedliche Klassen, Klasse 1, Klasse 2 und so weiter. Und bei schweren Schneefällen ist unsere Aufgabe immer zunächst mal die Straßen der Klasse 1 zu räumen. Das sind im Kern Brücken, das sind die Straßen, wo Rettungswägen fahren müssen und die Straßen, wo Busse fahren müssen. Alles andere kommt danach. Die Stadt ist überhaupt nicht verpflichtet, Wohnverkehrsstraßen oder solche Dinge zu räumen. Wir tun es trotzdem, wenn wir Zeit haben. Aber ein Winterdienstereignis ist, wie überall auf der Welt, es schneit nicht in einer Straße, sondern im Zweifelsfall in einer ganzen Stadt und überall liegt Schnee. Und mein Appell ist einfach an alle, ja, Verständnis dafür zu haben, was die Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen in dem Fall die Kollegen beim städtischen Winterdienst, genauso wie in der Straßenreinigung leisten, ist sensationell und miserabel bezahlt. Die müssen bei Wind und bei Wetter raus, die gehen jeden Tag in der Früh zwischen 4 und 5 durch die Altstadt und machen alles wieder sauber, dass wir uns in der Früh ab 9 Uhr wieder wohlfühlen können. Also da ist einfach große Hochachtung und Respekt angesagt und das wollte ich bei der Gelegenheit nochmal loswerden.
Eine Zahl vielleicht noch, die ganz interessant war. Ich erinnere mich nicht mehr genau, welches Jahr das war, aber da hatten wir 100 schneebedeckte Tage in Regensburg. Also 100 Tage in einem Jahr, wo wir Schnee auf den Straßen hatten. Und ich glaube, in diesem Winter waren es gefühlte 30 oder so. Der Winterdienst muss sich natürlich sowohl auf die einen als auch auf die anderen Winter einstellen, darf nicht zu viel einkaufen. Im Zweifelsfall dann wie in 2010 ist es dann auch mal zu wenig. Aber das fand ich irgendwie beeindruckend, dass ein Drittel des Jahres dann wirklich schneebedeckt ist. Vielleicht völlig in Hamburg im Winter, aber keine Ahnung.
Nein, aber das ist ja, die Winter sind ja bei uns auch völlig unterschiedlich und man muss immer einen gesunden Mittelweg finden. Also das war quasi im Kern im Planungsausschuss. Viele andere Felder und im Planungsausschuss wird auch immer viel diskutiert, weil ja da wirklich spannende Sachen auf der Tagesordnung stehen. Und viel diskutiert wird im Regelfall auch im Kulturausschuss, Bettina. Das hast du auch schon gemerkt. Wir zwei sitzen in ein paar Ausschüssen, da wird nicht so viel diskutiert, aber im Kulturausschuss wird viel diskutiert. Diese Woche war wieder Kulturausschuss und natürlich sind viele der Ausschusssitzungen und der Themen ja ein Stück weit von der Pandemie geprägt. So ist das im kulturellen Bereich natürlich auch. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass die Kulturschaffenden, die von ihrer Arbeit als Künstler leben, die sind dies mit am schwersten hatten und haben und für die das auch nicht so schnell da wieder rausgeht. Und vor dem Hintergrund ging es auch wieder um ein Corona-Notfallprogramm für 2021. Bettina und Flo, vielleicht mögt ihr ein bisschen erzählen, worum es dabei ging.
Das war gleich unser erster Tagesordnungspunkt im Kulturausschuss. Wir hatten über das Thema in 2020 natürlich auch schon gesprochen, weil dort dieses erweiterte Corona-Notfallprogramm aufgelegt wurde. Und vielleicht auch gleich eine Zahl vorweggeschickt, denn darum ging es, um wie verteilt man jetzt diese Gelder. Es sind aus dem Förderprogramm noch Gelder übrig geblieben, 212.800 Euro, was auch dem geschuldet ist, dass die Stadt Regensburg nur nachrangig fördern darf. Also die Förderrichtlinien, die sind sehr eng. Das heißt, dass man hier keine existenzielle Förderung vornehmen darf. Also man Also wenn Förderrichtlinien von staatlicher Seite da sind, dann darf da die Kommune nicht reingrätschen. Und der Herr Dersch mit seinen Mitarbeitern haben sich viele Gedanken gemacht und haben es in 2020 auch schön aufgelegt, dass sie das Ganze eben projektbezogen. Also sie haben einfach Programme aufgelegt, wo die Künstler Projekte vorstellen konnten und für die Projekte dann einfach Geld bekommen haben. Weil man darf keine Existenzförderung machen. Also können nicht sagen, weil die Künstler halt jetzt anderswo nicht Geld verdienen können, zahlt ihnen halt die Stadt irgendein Geld, sondern das Ganze geht nur projektbezogen. Es sind einige Ideen da, wie das fortgeführt werden kann. Und wir hatten auch den Eindruck, dass diese Vorlage wirklich sehr toll ausgearbeitet war. Der Flo hat sie auch sprachlich sehr gelobt. Dazu muss man sagen, uns wurde in der Sitzung die neue Leiterin des Kulturamtes vorgestellt, die Maria Lang. Und die zeichnet verantwortlich für diese Vorlage und hat da auch gleich mal gezeigt, was sie kann. Was sehr, sehr interessant war, ich glaube, da gibst du mir recht, Flo, war die Diskussion, die sich gleich entsponnen hat an dem Thema Zwischennutzung Prinz-Leopold-Kaserne, was ein Punkt dieser Vorlage ausgemacht hat. Weil hier natürlich das Thema Zwischennutzung ist ein Reizwort, was gleich auch zu anderen Themen führt.
Da sind wir auch komplett abgedriftet, aber das, glaube ich, war an der Stelle notwendig, weil das Thema Zwischennutzung und Leerstand in der Altstadt werden oft so ein bisschen getrennt und zwischen den Ämtern sozusagen hin und her geschoben und getrennt behandelt. Die Frage ist zum Beispiel, wenn in der Altstadt jetzt ein Geschäft leer steht, kümmert sich dann die Wirtschaftsförderung darum, dass das eventuell zwischengenutzt werden könnte, oder tut es eben das Kulturamt? Und je nachdem, wie man fragt, macht es halt der andere. Deswegen war es ganz gut, an der Stelle mal darüber zu diskutieren, dass wir grundsätzlich Leerstände als Problem begreifen. Und da muss man auch sagen, dass die Oberbürgermeisterin eigentlich das Thema des Fass erst aufgemacht hat und wir dann halt nur reagiert haben und eben darüber gesprochen haben, dass man sich darum kümmern muss, dass im Prinzip jeder Leerstand irgendwie genutzt wird oder irgendwie zur Verfügung gestellt wird, damit nicht weiterer Schaden für die umliegenden Geschäfte entsteht.
Also mir hat das sehr gut gefallen, Flo, wie du das rausgearbeitet hast in der Sitzung, eben in Entgegnung auf die Oberbürgermeisterin eben zu sagen, nein, es gibt keinen guten Leerstand. Es gibt zwar, es ist nicht jede Zwischennutzung ist förderlich, also so habe ich mir das gemerkt, wie du das rausgearbeitet hast, aber davon zu sprechen, dass es auch guten Leerstand gebe, da muss man einfach mal aufhören damit, sondern muss den Leerstand einfach als Problem begreifen und muss ihn angehen. Was man jetzt hier an der Vorlage sehr schön gesehen hat, wo es auch ein ausdrückliches Lob deinerseits gab, war, dass man hier eben darüber spricht, dass hier jetzt nicht einfach Gelder gegeben werden, dass nicht einfach was umsonst hergegeben wird an Künstler, die dann wieder als Bittsteller begriffen werden, sondern dass hier ein Projekt aufgelegt wird und dass eben Gelder zur Verfügung gestellt werden, aber dann mit den Projekten die Künstler sich ihr Geld selbst erwirtschaften unter ganz klaren Vorgaben. Und letztendlich kann das schon auch ein bisschen eine Blaupause sein, wenn man über andere Leerstandsnutzung nachdenkt, auch wenn es jetzt hier aufgehängt war an dem Thema Zwischennutzung Prinz-Leopold-Kaserne.
Und dann kamen gleich noch zwei andere Stichworte, die von denen viel gesprochen wird, nämlich das Kultur in die Stadtteile bringen, also aus der Altstadt raus und auch in die Stadtteile zu bringen. Und sowohl in der Prinz-Leopold-Kaserne als auch in einem anderen Punkt der Stadtteil Kultur-Konrad-Siedlung geht es eben um nicht die Altstadt, sondern Satellitenviertel sozusagen der Altstadt. Und das sind, also da, deswegen war diese Vorlage, obwohl es eigentlich nur um einen sehr kleinen Teil ging, war sie ein Aufhänger für sehr, sehr viel. Und ich glaube, da hat man auch gemerkt, dass die letzte Kulturausschusssitzung im November, glaube ich, war und deswegen lange nicht drüber gesprochen wurde. Also es hatte jeder Lust, drüber zu sprechen.
Okay, das ist interessant. Ich meine nur, bei dem Thema Leerstandsmanagement muss jetzt endlich mal was losgehen. Das Problem ist, dass es Leute gibt, auch innerhalb der Verwaltung und innerhalb der Koalition, die sagen, es gibt eigentlich gar kein Problem im Leerstand, sondern das sei sozusagen natürlich, eine natürliche Fluktuation. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt ein dramatisches Problem in der Stadt mit Leerstand, das sieht jeder Blinde. Und deshalb muss man da jetzt umgehend was machen. Aber ist ja gut, wenn das jetzt in unterschiedlichen Ausschüssen thematisiert wird und die Ämter sich da sputen. Du hast gerade angesprochen das Thema Stadtteilkultur, damit kann man überleiten zum nächsten Tagesordnungspunkt, da ging es um kulturelle Veranstaltungen 2021, da sieht es teilweise noch ein bisschen düster aus. Bettina?
Also gleich der erste Punkt dieser Vorlage war das Kinderkulturfestival und bei dem Punkt bin dann auch ich eingestiegen in Antwort auf den Ausschusskollegen von der FDP. Und zwar deswegen, weil hier seine Nachfrage in die Richtung ging, ob man denn bitte parallel alles auch auf digital planen könnte, weil das letzte Jahr ja gezeigt hat, dass man dann kurzfristig davor steht, Veranstaltungen nicht durchführen zu können. Und dann müsste man halt einen Plan B haben. Und das hat mich dann doch dazu gebracht, das mal ganz deutlich zu betonen, wie gut ich es finde, dass diese Vorlage nicht davon spricht, von einem, naja, wenn dann so nicht, dann halt so, sondern dass jedenfalls beim Kinderkulturfestival fest davon ausgegangen wird, und das hat der Herr Dersch schon auch bekräftigt, dass sie das so sehen, dass es nicht nur hier so klingt, sondern dass sie es auch so meinen, dass dieses Kinderkulturfestival analog, sagst du immer, also real, mit richtigen Veranstaltungen, mit Leuten vor Ort stattfinden will, dass sie sich flexibel halten, praktisch wie sie es dann machen, je nachdem, was für Auflagen sie bekommen, aber dass sie auf jeden Fall für die Kinder wieder in der Realität die Möglichkeit schaffen wollen, wohin zu kommen, was geboten zu bekommen, wo mitzumachen. Und die anderen Veranstaltungen richten sich ja eher ans erwachsene Publikum oder halt die Kinder mit jetzt, wenn es halt dann um die Familien geht. Aber da sieht es tatsächlich ein bisschen düsterer aus. Das Bürgerfest 2021, das ist vom Tisch. Man spricht bereits über 2022, aber da muss man halt einfach mal schauen, ob es dann möglich sein wird. Und ansonsten standen jetzt hier noch die Rathauskonzerte, das Jazz Weekend, Sommerflimmern 2.0.
Jazz Weekend findet statt, aber nur sehr begrenzt.
Ja, also worüber gesprochen wurde, also auch gerade bei dem Thema, warum man das nicht ausweiten kann, warum man nicht mehr Livestreaming macht. Es ist so, dass der Aufwand einfach irre hoch ist. Das ist uns nochmal ganz deutlich gesagt worden. Also so ein Livestreaming aufzusetzen, ist ein irre hoher Aufwand und zum Teil dann aber auch wenig befriedigend. Also vielleicht für diejenigen, die sich es anhören, noch eher. Auf der anderen Seite wurde uns auch gesagt, es sind jetzt überwiegend Sommerveranstaltungen und die Leute wollen raus. Die wollen nicht zu Hause im Wohnzimmer sitzen vor einem Bildschirm, sondern die wollen raus. Also
voraussichtlich nur im Tondipmer-Palais statt.
Sieht so aus, ja.
Und gleichzeitig wird der Tondipmer-Palais den ganzen Sommer über eigentlich als Veranstaltungsbühne für verschiedene, auch kleinere Veranstaltungen. Was ist denn da jetzt wirklich kleiner? Ich will da jetzt kein
Na, es wird sicher wieder Teile vom Palazzo Festival, genau. Klangfarben wird wieder veranstalten.
Popkulturfestival, also, ist bloß, also die sind ja alle schon relativ institutionell in Regensburg. Ja. Auf jeden Fall wird denen der Tondipmer Palais zur Verfügung gestellt, der Innenhof.
Aber was da vielleicht noch wichtig ist, weil das hat der Herr Derstand noch selbst gebracht, ja, wir müssen uns jetzt nicht gedanklich nur so fokussieren auf den Tondipmer Palais, da haben sie jetzt zwar noch keine Informationen gehabt, konkret, aber sie sind am Entwickeln von ganz vielen Spielstätten. Dann eben nicht unbedingt nur altstadtzentriert, aber sie wollen so viel wie möglich Corona-konforme Spielstätten anbieten, damit sie so viel wie möglich Veranstaltungen stattfinden lassen können.
Das ist ja auch unsere Vorstellung. Also wir wollen, das muss man auch in der Deutlichkeit sagen, die Belastung für Menschen, die in der Altstadt wohnen, wird in diesem und im nächsten Jahr heftiger werden, aber das müssen die Leute aushalten. Es hilft nichts. Es gibt Leute, da geht es um Existenzen. Dazu gehört die Kultur. Die brauchen jetzt Bühnen ohne Ende, auf öffentlichen Plätzen, auch in Nischenräumen. Zum Beispiel hat mir der Bernhard Lindner kürzlich erzählt, der Jazzclub überlegt, ob sie hinterm Jazzclub, also wo der normale Parkplatz ist vom Jazzclub, ob sie das bespielen, so ein kleiner Spielort. Da muss auf jeden Fall was passieren und alles andere muss jetzt hinten anstehen. Gastro, Einzelhandel, Kultur, darum geht es jetzt. Die brauchen jetzt alle Möglichkeiten der Welt und ich glaube, das kann man auch vertragen. Ich wollte noch eine Bemerkung machen, weil ja gestern Weltfrauentag war. Wieder eine neue Amtsleiterin. Bei der Stadt Regensburg, nämlich vom Kulturamt, und zwar eine richtig gute, kennt die Maria Lang, ich hoffe, das schadet ihr jetzt nicht, wenn ich sie lobe, die wird es sicher richtig gut machen, also da können wir uns sehr drüber freuen. Und dann kriegen wir eine Landesausstellung geschenkt, Bettina. Landesausstellung 2021 war gar nicht geplant, was hat es damit auf sich?
Ja, die eigentlich hätten sollen, wollten nicht und deswegen wurde es Regensburg angeboten und zwar, wie uns mehrfach versichert wurde, für den Schnäppchenpreis von 100.000 Euro. Ich meine, wenn man eine ganz normale Geldbörse hat, dann kommen einem 100.000 Euro nicht wie ein Schnäppchen vor, aber für solche Veranstaltungen ist das tatsächlich ein geringes Entgelt.
Jetzt kommt's. Wer Klos für 330.000 Euro bauen kann, für den sind 100.000 wirklich ein Geschenk.
Das ist also ein bisschen gemein, weil der Herr Dersch das Klo nicht baut. Stimmt. Und aber die 100.000 Euro quasi aus seinem Etat kommen, aber, oder aus seinem Bereich kommen. Aber ja, normalerweise würde man tatsächlich von einem Schnäppchen sprechen, weil die Landesausstellung ein großes Geld in die Stadt spülen kann. Und dann wären die 100.000 Euro tatsächlich nichts. Es wird ganz offen mit dem Thema umgegangen, wir wissen nicht, was 2021 tatsächlich als Benefit in die Stadt kommt durch die Landesausstellung, weil wir noch nicht wissen, wie das mit der Beherbergung aussieht, weil wir noch nicht wissen, wie die Gastro aufhat, wie attraktiv das dann tatsächlich für Leute wird, zu kommen. Unter normalen Bedingungen ist es das absolute Highlight und es wird aber auch als Highlight gespielt. Also man wird es so attraktiv darstellen, wie es tatsächlich ist. Man wird es bewerben, man wird dafür werben, dass Besucher kommen und dann einfach konkret mit der Situation umgehen, wie es ist. Und man hofft aber, dass schon zur Eröffnung tatsächlich man viele Besucher in die Stadt holen kann. Die Ausstellung selber, glaube ich, darüber muss man nicht diskutieren. Das ist tatsächlich ein kulturelles Highlight. Und jetzt können wir einfach nur das Beste hoffen, dass dann auch die Leute kommen können und sich das anschauen und dann Regensburg auch gleich noch miterleben und dass auch wir was von den Besuchern dann haben.
Also wir hatten ja, das ist ja das Schöne, wir hatten ja vor wenigen Jahren schon mal eine Landesausstellung und das war ein brutaler Erfolg, viel größer als man je gedacht hatte. Und deshalb sind die 100.000 in jedem Fall gut investiertes Geld. Normalerweise wäre der Eigenanteil viel höher, also wenn das eine regulär in Regensburg stattfindende wäre. Und über diese Umwegrentabilität, also was sozusagen im Zweifel Hotellerie, Gastronomie oder auch was es an öffentlichem Image bringt, sind die 100.000 richtig gut investiert.
Und das sind ja alles Städtetouristen. Ne? Also es sind Leute, die im besten Fall einfach da bleiben und die wirklich auch mal in der Stadt einkaufen gehen und nicht so dieses klassische Publikum vom Kreuzfahrtschiff, was nur einmal kurz durch die Stadt läuft, sondern Leute, die sich ja wirklich dann mit der Stadt auseinandersetzen. Und wir überlegen parallel, wie wir irgendwie mehr Leute in die Stadt bekommen, wie wir mehr Bayern dazu bringen, nach Regensburg reisen, um der Gastronomie und dem Einzelhandel was Gutes zu tun. Und dann sind 100.000 Euro wirklich ein Schnäppchen.
Letztes Thema, Kunst und Bau. Es gibt die schöne Tradition, die gibt es auf fast allen Ebenen, aber in Regensburg eben auch, wenn neu gebaut wird, ein großes Bauwerk, insbesondere dann, wenn es einen öffentlichen Hintergrund hat, wenn neu gebaut wird, dann ist auch immer ein Budget vorgesehen für Kunst am Bau. Das hat unterschiedliche Gründe. Der eine Grund ist ganz banal, das Bauwerk wird dadurch schöner. Also das ist der wichtigste Grund und der schöne Nebeneffekt ist, dass Künstlerinnen und Künstler damit auch ein bisschen Geld verdienen können. Und ein solches Künstlerauswahlverfahren stand jetzt eben auch auf der Tagesordnung. Bettina, da geht es um welches Objekt?
Das ist das Begegnungszentrum in der Gerrickestraße. Mich freut es besonders. Ich bin ein Kind des Ostens in Regensburg und ich kenne die Gerrickestraße tatsächlich noch als No-Go-Area von früher. Also da ist man einfach schlicht nicht hingegangen. Das Viertel hat sich wunderbar entwickelt, also da kann ich jedes Mal nur staunen, wenn ich durchgehe, aber es hat natürlich schon auch noch schwierige Ecken, also da ist man noch nicht zu Ende. Und gerade dort so ein Begegnungszentrum ist natürlich ein wichtiges Projekt. Und dass jetzt hier einfach auch bei diesem Künstlerauswahlverfahren so ein Augenmerk drauf gelegt wird, dass das ein hochwertiges Projekt ist, Kunst am Bau. Es ist schon wichtig, ja, um auch da mal die Betonung darauf zu legen, wie die Wichtigkeit der Stadt für dieses Projekt ist. Im Detail gab es natürlich viel Diskussionsbedarf, weil es immer darum geht, wer sitzt in der Jury und wer nicht und wer sind da die Künstler, die im Auswahlverfahren sind und wer nicht. Aber ich glaube, Flo, du hast das noch einmal genauer ausgeführt, auch im Ausschuss. Man kann eigentlich ganz zufrieden sein, gerade was jetzt auch die teilnehmenden Künstler angeht.
Also die Mischung ist, geht noch ein bisschen bunter und diverser sozusagen, was ich bei Künstlern gerade spannend finde, aber es sind relativ viele Frauen dabei. Wir hatten auch schon Künstlerauswahlverfahren, wo keine einzige Frau dabei war. Und es ist hier zum Beispiel auch eine sehr junge Künstlergruppe dabei. Das heißt, so die Jugend ist auch vertreten. Also die sind jetzt so alle Mitte, Ende 20, glaube ich. Auf jeden Fall interessante Personen. Zwei Sachen, die ich noch ganz interessant fand. Erstens, dass, also es geht jetzt nicht darum, dass sie da irgendwie einen goldenen Waller oder sowas hinstellen, also irgendwie eine einzig oberflächliche Statue oder so, sondern um eine Kunst, wo sich Jugendliche mit dem Ort beschäftigen. Also so eine Art partizipative oder interaktive Kunst. Und das, denke ich, ist relativ spannend, wie die Künstler sich dann eben mit den Jugendlichen und dem Ort auseinandersetzen. Dann ist mir gerade noch was eingefallen, ein Wortbeitrag von der Kollegin Dechand, der mich ein bisschen geärgert hat. Die hat sinngemäß gesagt, dass wir uns freuen können, dass in diesen Zeiten noch Geld für Kunst da ist. Hat sie anlässlich dieses Tagesordnungspunktes gesagt, ist dann so ein bisschen verraucht, Gott sei Dank. Der Hintergrund ist natürlich, dass wir eben nicht auch noch Geld für Kunst haben, sondern dass wir immer, wenn wir irgendetwas bauen, auch Geld in die Kultur investieren. Und deswegen fand ich so diese Art, wie Sie es vorgetragen haben, nicht so angemessen.
Wir hatten ja noch eine Anmerkung finanzieller Art. Ja. Wir hatten das ja auch in der Fraktion davor diskutiert und deswegen haben wir es auch in den Ausschuss getragen, weil wir es ein bisschen schwierig fanden, dass die teilnehmenden Künstler, die dann am Schluss nicht zum Zug kommen, dass da jeder nur eine Entschädigung von 1.000 Euro bekommt, obwohl das Volumen dessen, was sie vorlegen müssen, also die ganzen Arbeitsschritte, wirklich umfassend ist und 1.000 Euro dafür nicht mal kostendeckend sein können, also nicht im Ansatz. Uns wird entgegengehalten, dass das ganze Projekt nur mit 40.000 Euro budgetiert ist. Und das praktisch dann, also das, was an die geht, die nicht zum Zug kommen, geht halt weg von denen, die das Projekt umsetzen müssen. Und deswegen hätte man da halt nicht mehr Spielraum. An dem Punkt wäre es dann angemessen gewesen, dass ich wieder auf den Punkt aus dem anderen Ausschuss komme, halt für wie viel Geld man eigentlich Toilettenanlagen baut in Regensburg und ob man da nicht was abzwacken könnte für solche Projekte. Ich habe es mir in dem Fall verkniffen, weil es sich sonst vielleicht irgendwann noch einmal ein bisschen abnutzt. Aber es ist tatsächlich so, an solchen Punkten, Flo, wenn man dann sitzt und sagt, da wäre es jetzt echt einmal wichtig, da geht es ja auch wieder um Künstler, und die es jetzt echt schwer haben in der Zeit, die hier ja tatsächlich arbeiten, eine Arbeit abliefern, dafür etwas bekommen. Und wenn es dann gar so gering ist, würde man sich wünschen, dass an solchen Stellen ein bisschen mehr finanzieller Bewegungsspielraum wäre. Aber
ich glaube, das ist vor dir nicht. Das ist gesetzlich festgelegt, oder? Wie hoch der Anteil an Kunstanbau ist. Ich glaube, das war die Entgegnung.
Aber man kann natürlich schon freiwillig auch was machen. Freiwillig aber dazu. Geschenkt. Ja. Also,
aber eine goldene Toilette hätte zum goldenen Wall eigentlich schon ganz gut
gepasst. Also, Sie merken vielleicht, wir haben jetzt relativ ausführlich über den Kulturausschuss gesprochen. Das hat auch damit zu tun, um abschließend an das anzuknüpfen, was der Florian Rottke gesagt hat. Es gibt immer noch Politiker, die der Auffassung sind, Kultur sei ein weicher Standortfaktor für eine Stadt. Das ist er nicht. Das ist er definitiv nicht. In einer Stadt lässt sich überhaupt nicht mehr differenzieren, was ist ein weicher Standortfaktor und was nicht. Sport ist auch kein weicher Standortfaktor, sondern man muss jeweils einzeln sich überlegen, was ist wichtig. Künstlerinnen und Künstler sind Seismographen einer Gesellschaft insgesamt. Wenn wir die nicht mehr hätten, sähe es ganz schön arm aus in der Gesellschaft. Deshalb ist es gut, dass man sich im Kulturausschuss intensiv mit sowas beschäftigt. Und im kulturellen Bereich darf man auch keine Streichungen vornehmen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden. Ich weiß, ihr habt viel Zeit zugebracht. Ich frage euch jetzt nicht mehr, wie es euch gefällt im Stadtrat, weil wir haben schon relativ ausführlich jetzt berichtet, das mache ich beim nächsten Mal. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass die beiden in diesen Ausschüssen sitzen und insgesamt im Stadtrat sitzen. Das ist eine wirkliche Bereicherung. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Jetzt seid ihr ein paar Monate im Stadtrat, nein, seid schon über fast ein Jahr im Stadtrat. Ist scheiße, oder? So frage ich euch.